Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir haben Folge 75, unfassbarerweise. Folge 75 des literarischen Salons. Und an den Mikrofonen sind wie immer für euch Karin in Frankfurt und hoffentlich...
Natürlich auch Christian in Berlin. Es könnte sogar sein, dass du und das, was noch alles so kommt und wer noch so alles kommt, sogar ein kleines bisschen mehr Redeanteil haben werdet als sonst üblicherweise. Ich weiß, das sage ich häufiger, aber ich bin immer noch so ein kleines bisschen eingetrübt von unserer gestern Abend vorhandenen Rückreise. Wir hatten nämlich nach London Calling, was wir ja schon intensiv thematisiert haben, jetzt auch noch Vienna Calling und sind tatsächlich gestern Abend erst wieder angekommen und da war es gestern auch ein bisschen warm.
Hey, danei. Naja, also jammern machen wir später. Jetzt begrüßen wir erstmal unseren Gast, denn wir haben heute wieder Besuch und hoffentlich ebenfalls am Mikrofon ist die liebe Greta Schneider. Bist du da?
Halli, hallo. Ich bin da und freue mich, dass ich bei euch heute zu Besuch sein darf. Danke.
Ja, sehr, sehr schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja heute fast eine Jubiläumsfolge. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt. Also Folge 75 ist ja schon... recht stattlich.
Ja,
und tatsächlich unsere erste Episode, die online ging, also das war sozusagen die Folge 0, die war vor ziemlich genau 3 Jahren. Also wir haben fast 3-jähriges Jubiläum und du bist unser Stargast, liebe Greta.
Oh, Stargast. Danke. Klingt gut.
Ja, und dabei haben wir ein für die allermeisten AutorInnen echt unangenehmes Thema heute am Start. Also eigentlich ein Horrorthema.
Für manche schon, für manche weniger. Aber ja, für dich wahrscheinlich nicht, Greta, oder?
Nein, also für mich ist das absolut kein Horror. Manchmal kann es ein bisschen mühsam sein, aber im Ergebnis macht es mir eigentlich Riesenspaß und ich mache es immer wieder gerne, nicht nur für mich, sondern auch für Kollegen. Ja, aber sagt ihr erstmal, worum es hier geht.
Genau, weil ohne diese Erklärung hört sich auch das, was du gerade gesagt hast, durchaus ambivalent an.
Ich rede natürlich über Klappentexte. Romane schreiben können viele, Klappentexte schreiben können die wenigsten, sage ich jetzt mal so. Oder viele mit ziemlich viel Mühe zunächst mal. Und da sind wir alle sehr, sehr froh und dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die du uns inkompetenten Werbetexte-Lines an die Hand nimmst und uns mal erklärst, was denn einen guten Klappentext ausmacht.
Okay, soll ich mal kurz... loslegen.
Nein, ja, das, also ich wollte jetzt erstmal dich noch einfach mal so high praise, aber du kannst natürlich gleich mal für alle loslegen. Wir haben natürlich jetzt auch sehr viele Zuhörer, die aus der Leserfraktion kommen, die sich wahrscheinlich denken, hallo, wen interessiert das, diese 3 Zeilen, die da hinten auf dem Buch stehen oder die im Online-Shop neben dem Cover stehen. Und da muss ich aber sagen, genau das interessiert euch ja, weil genau das sind die entscheidenden Informationen, die euch zum Kaufen oder zum Liegenlassen motivieren. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen müsst ihr Leser und Leserinnen da jetzt eben auch durch dieses Klappentexte-Dilemma. Was macht einen guten Klappentext aus, Greta, deiner Meinung nach?
Ein guter Klappentext, der verkauft das Buch. Das heißt, er gewinnt genügend Interessenten, die dann auf den Kaufen-Button drücken oder das Buch sich unter den Arm klemmen und damit im Laden zur Kasse gehen. Das macht einen guten Klappentext aus. Das ist der Sinn des Klappentextes, das Buch zu verkaufen. Und dafür, ja, braucht er eben so ein paar Elemente aus den Werbetexten, die eben viele Autoren deswegen nicht beherrschen, weil sie zwar eine Geschichte erzählen können, aber eben dabei nicht Rücksicht nehmen auf einen potenziellen Käufer, der nachher die Geschichte ja an der Kasse bezahlen soll. Und hier helfe ich halt mit einem Klappentext, mit meinem Klappentext Tipps weiter.
Sehr aber cool. Ist es nicht so, Entschuldigung Christian, jetzt du hast keine Chance heute, ist es nicht so, dass der Leser auch wissen möchte, was denn in dem Buch vorkommt? Also wäre es denn da deswegen nicht schlau, sozusagen ein bisschen die Handlung anzureißen in dem Klappentext?
Das ist auf jeden Fall schlau, denn nur wenn mich die Handlung reizt als Leser, ich spreche jetzt mal ausdrücklich aus Lesersicht, dann will ich das Buch ja auch haben. Also eine, sage ich mal, nichtssagende Beschreibung oder eine Inhaltsangabe, die erzeugt in mir ja keine Neugier und keinen Kaufanreiz. Also es muss schon auch etwas aus der Handlung vorkommen. Also keine Allgemeinplätze. Es wird immer sehr gerne mit so Allgemeinplätzen wie schweren Schicksalsschlag oder innere Dämonen operiert. Und dabei lassen viele Autoren außer Acht, dass genau diese Formulierungen in etwa 50% der Klappentexte ihres Genres vorkommen. Und dann wundern sie sich, dass ihr Buch eben daraus nicht herausragt. Herausragen kann man nur, wenn man etwas Einzigartiges bietet. Und einzigartig ist die Handlung. Nur du schreibst dein Buch so, wie du es schreibst. Und nur in deinem Buch kommen die Dinge so vor, wie du sie vorkommen lässt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Handlung im Klappentext auf jeden Fall angesprochen wird.
Und wie schafft man es, 400 Seiten auf 10 Zeilen einzudampfen, dass es cool klingt?
Ja, gute Frage. Es ist eben, man befreit dich von der Vorstellung, du musst 400 Seiten eindampfen, sondern im Grunde genommen ist es wichtiger, dir Gedanken darüber zu machen, worum geht es in deinem Buch wirklich. Mhm. Ja, also ich halte ja Kurse ab und immer wieder, jedes Mal, ich habe jetzt gerade wieder einen, nachher kommt der nächste Call, geht es darum, worum geht es denn in deinem Buch wirklich? Es werden unglaublich viele Handlungselemente angesprochen, weil man denkt, oh, das klingt gut, aber in Wirklichkeit geht es in dem Buch um etwas ganz anderes. Und das wird oft verwechselt, dass man also nur Spannung erzeugen, ohne dass der Inhalt nachher das auch wiedergibt, was man jetzt quasi angetriggert hat, ist halt auch nicht richtig. Also es ist immer wichtig, sich zu überlegen, worum geht es wirklich? Also die Essenz deines Buches, die du vielleicht sogar in einem Satz mal am Anfang beim Schreiben niedergelegt hast, bevor du angefangen hast zu schreiben. Das ist es, was der Leser eigentlich wissen möchte.
Das machen die Leute, die halt gut vorbereitet sind. Die machen sich so eine Prämisse vorm Schreiben mal.
Ich mach's auch nicht, gebe ich zu. Ja.
Oder die echten Plotter, die dann irgendwie sagen, so, ich habe einen Plan, ich weiß, was ich schreibe. Und dann schreiben sie es auch so. So der Christian zum Beispiel, du bist doch jetzt ein Hardcore-Plotter inzwischen.
Boah, nee, also Hardcore würde ich jetzt nur wirklich sagen. Ich kenne da eine Kollegin, die kommt aus dem Drehbuchschreiben und die ist tatsächlich wirklich Hardcore unterwegs. Die malt sich quasi eine Riesentapete, wo sie nicht nur eben quasi jede, also so diese gesamte Geschichte in die einzelnen Teile und dann in die einzelnen Kapitel und diese Kapitel wiederum in Szenen und selbst innerhalb der Szene geht sie nochmal in den Mikrokosmos dann irgendwie fast jedes einzelnen Absatz irgendwie rein. Das würde ich als Hardcore bezeichnen. Ich habe inzwischen relativ viel Spaß daran gefunden, eben auch im Vorfeld schon zu planen, wo geht's hin. Natürlich machen mir meine ProtagonistInnen da auch gerne mal einen Strich durch die Rechnung, aber auch dann ist es letztendlich eben nicht so dieses rein intuitive Schreiben, was ich ja ganz am Anfang hatte. Aber ich glaube, es gab einen einzigen ein einziges Manuskript, wo mir tatsächlich mehr oder weniger der Klappentext als allererstes im Kopf rum, also ein Klappentextentwurf sozusagen, als allererstes im Kopf rumschwirrte und alles andere dann erst später kam.
Das ist ja toll.
Ja, das ist oft so, dass man, dass wer plant, glaubt sich auf der sicheren Seite, muss ich jetzt mal sagen. Mein letztes Buch habe ich zum Beispiel nicht geplant, alle anderen davor schon und ich habe mich sehr viel wohler damit gefühlt, weil ich jetzt nicht immer das Gefühl habe, oh, du weichst von deinem Plan ab, Mist, sondern ich habe einfach gesagt, so, okay, dann passiert das jetzt, alles gut. Aber das ist natürlich für den Klappentext auch nicht unbedingt schädlich, sondern am Ende hast du ja ein Buch und du weißt ja, worum es in deinem Buch geht. Es muss dir nur jemand die Frage stellen, komischerweise passt es besser, wenn jemand anders dich fragt, worum geht es in deinem Buch wirklich? Mhm. Wenn ich selber mir die Frage stelle, dann kratzt man sich am Kopf und sagt, will ich nicht, ja, also kommt das drin vor und das. Wenn aber jemand anders bohrt, dann plötzlich musst du zugeben, Mist, nee, es geht eigentlich darum. Aha. Und dann erst kannst du einen richtigen Klappentext schreiben.
Ja, ansonsten könnten sich ja die LeserInnen durch ja bestimmte Sachen, selbst wenn jetzt der Klappentext nicht langweilig ist, den man dann stattdessen verfasst hat, könnten die sich ja tatsächlich sogar, nein, ich will nicht sagen verarscht, aber zumindest auf die falsche Fährte geführt fühlen, wenn sie merken, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass da das in die Richtung geht und nu passiert da was ganz anderes. Also gut, es gibt vielleicht nur wenige, die dann eiskalt sagen, jetzt brech das ab, weil nö, ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn du Pech hast, passiert genau das und dann kommt ja auch eine schlechte Rezension dabei raus.
Das ist das Problem, genau. Also du musst schon die Leseerwartung in die Richtung lenken, wie dein Buch auch ist. Ja, das dazu hilft zum Beispiel, wenn man den Ton in seinem Klappentext so ähnlich klingen lässt wie im Buch. Wenn du ein humorvolles Buch hast, dann hilft es sehr, wenn du ein, zwei Sätze, das genügt meistens, auch in diesem humorvollen Ton abfasst. Damit die Leute wissen, ah ja, das ist jetzt eine, sagen wir mal, romantische Komödie oder ein cozy Crime. Und wenn du eben ein Thriller hast, dass du dann natürlich den Ton entsprechend deinem Buch anpasst. Das kann sehr helfen, die Lesererwartung in die richtige Richtung zu lenken. Und auch die falschen abzuhalten, dein Buch zu lesen, um dir dann schlechte Bewertungen zu schicken.
Ja, also das arbeitet ja unter anderem auch mit dem Cover zusammen. Und auch da ist es ja so, dass man sich, haben wir ja nun letztens auch irgendwie gelernt, sollte man sich nie zu szenisch irgendwie reinbewegen, weil meine Meinung ist, da irgendeine der, weiß ich nicht, Schlüsselszenen oder sowas oder möglichst alles, was da irgendwie wichtig sein könnte, drin unterzubringen. Und zum Schluss hat man dann irgendein Ding, was kein Mensch versteht oder so. Oder im schlimmsten Fall vollkommen falsche Erwartung winkt.
Ganz genau so ist es. Das Cover ist auch ein wichtiges Element, das natürlich passen muss. Es muss zum Genre passen vor allem. Also es wird ja oft gesagt, ach, das ist ja so fantasielos. Das sieht ja aus wie 100 andere Cover. Und ich verrate dir jetzt ein kleines Geheimnis, das ist Absicht.
Ja, natürlich. Weil die Leute sollen ja wissen, was sie kaufen im Prinzip. Und das möglichst auf den ersten Blick. Ne?
Ja, ganz genau. Und beim Klappentext kann es ähnlich sein, wobei ich da eben andere Maßstäbe ansetze und sage, ja, es muss schon auch genregerecht unbedingt sein, wichtig, aber es muss eben auch so sein, dass das Buch als individuelles Buch wahrgenommen wird und nicht als Teil einer Massenproduktion, wo der Klappentext quasi austauschbar ist. Also hier muss jetzt wirklich Butter bei die Fische getan werden und hier darf es konkreter werden als im Cover.
Sehr gut. Wollen wir auch mal ein bisschen konkreter werden? Jetzt mal vielleicht erstmal noch, bevor wir jetzt ganz konkret werden und uns opfern und dir mal aktuelle Klappentexte von uns vorlesen und dann und wir uns live vernichten lassen sozusagen. Könntest du uns ja mal erzählen, ob es da irgendwie so eine Art goldenen Schnitt gibt für einen Klappentext? Zum Beispiel, was eine Struktur angeht, was unbedingt rein muss und worauf man dringend verzichten sollte, sowas vielleicht.
Ja, das kann ich gerne machen, natürlich. Also ich halte ja auch ab und zu mal ein Webinar zu diesem Thema und da ist die Struktur natürlich vor allem das Thema, weil da haben die meisten größte Schwierigkeiten mit. Für mich gehört unbedingt eine Überschrift über den Klappentext, ein Teaser oder eine Headline. Also etwas, das die Aufmerksamkeit des Lesers auch optisch auf den Klappentext lenkt. Man hat dann zwar weniger Platz bei Amazon oft Text unterzubringen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf den Link klickt, wo der gesamte Klappentext nachher angezeigt wird, ist größer, wenn du eine Überschrift über deinem Klappentext hast, die zum Weiterlesen verführt, die den Leser in den Text reinzieht.
Ja.
Deswegen rate ich immer davon ab zu sagen, oh, das der neue Roman von Bestseller-Autorin XY, nicht jeder ist ein Bestseller-Autor und für den verbietet sich das automatisch, oder auch Teil 3 der beliebten Reihe so wie viel, das weiß der Leser im Zweifel alles schon, wenn er dein Buch aufruft, sondern dass man sich tatsächlich mit dem Inhalt des Buches beschäftigt in der Überschrift. Und hier ein sowohl optisch als auch inhaltlich herausgehobene Aussage zu dem Buch macht.
Ja,
das muss keine Überschrift sein. In meinem neuen Buch habe ich jetzt einfach einen Teaser in Form eines kleinen, eine Art Zitat gebracht von meinem männlichen Helden und meiner weiblichen Heldin. Aber
damit wollte ich dich gerade konfrontieren, weil ich mir gedacht habe, das ist doch jetzt keine Überschrift.
Das stimmt. Okay. Es ist keine Überschrift, sondern ein Teaser.
Ja.
Ne? Also etwas, also das neugierig sogar macht. Ja, genau. Weil ich habe ja zwei Helden und dieser Teaser hat mehrere Funktionen. Erstens, wir wissen jetzt, es geht um zwei Hauptpersonen. Die Geschichte ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Sie soll humorvoll sein. Ich hoffe, das kommt darüber. Weiß man ja aber auch immer nicht so. Ein bisschen was erfährt man über die Helden schon. Und bisher hat das gut funktioniert. Aber natürlich kann man auch alle möglichen Alternativen sich denken. Ja, ich hatte auch schon vorher die Überschrift ein missgelaunter Tierarzt, eine heimliche Bestseller-Autorin und ein verletztes Grauhörnchen. Also drei Elemente aus dem Buch als Überschrift über dem eigentlichen Klappentext gestellt. Das hatte ich zuerst, aber dann fand ich das Wort missgelaunt irgendwie blöd und habe das nochmal alles umgeändert.
Aber ich erinnere mich, das hast du, glaube ich, auf Facebook gepostet, dann irgendwie so zu, das fand ich, das, weil an den Tierarzt habe ich gleich mein Herz verloren. Ich habe jetzt so eine geheime Schwäche für Tierärzte, also zumindest für Romantierärzte, weil im wahren Leben sind sie ja in der Regel nicht so doll wie im Roman, aber...
Stimmt, wenn ich so an die zurückdenke, die ich bisher schon so getroffen habe, dann sage ich mir, nicht gerade als Love Interest brauchbar.
Och, da kenne ich einen anderen.
Ja, siehst du, da hast du dann wieder Glück gehabt.
Hast du Glück gehabt. Aber dein Adam, ich hab ihn ja schon gelesen, also der ist auf meiner internen Tierarzt-Skala ganz weit vorne dabei. Also,
boah, Katrin, danke.
toller Typ.
Schmeichelt ja, mir sehr, vielen lieben Dank.
Ja. Nee, also okay, aber jetzt nochmal zurück zu den Klappentexten, bevor wir jetzt hier weiter ins Loben kommen, müssen wir nochmal, also wir haben gesagt, wir machen eine Überschrift oder einen Teaser. Und wie geht's dann weiter?
Dann als nächstes brauchen wir natürlich einen Aufhänger, also das quasi, wie fängt die Geschichte an? In welcher Situation befindet sich die Heldin oder der Held am Anfang der Geschichte und was passiert, was bringt den Stein ins Rollen? Also auf Englisch nennt man das oft den Hook. Also das gar nicht mal das Inciting Incident und so, das kommt alles später, sondern wirklich, was passiert denn in der ersten Szene idealerweise, was sofort klar macht, wo befindet sich jetzt der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin? Und was geschieht jetzt, um die Handlung in Bewegung zu bringen? Also, was passiert, ne? Und hier kann man eigentlich immer gerne aus der ersten, die erste Szene benutzen oder das erste Kapitel und sich daraus einen natürlich möglichst zündenden Satz raussuchen, was hier eigentlich abgeht und wie es dann weitergeht. Das ist quasi dann der Aufhänger. Dann kommt ein bisschen Setup, also, wir beginnen dann ein bisschen ins Detail zu gehen oder Einzelheiten zur Geschichte zu erzählen, also die uns aber im Wesentlichen auf das Wichtigste hinleiten, nämlich den Konflikt, in dem sich unser Held, unsere Heldin befindet. Eine gute Geschichte hat ja auch immer einen Konflikt zu bieten, ansonsten will man das nicht lesen, also Friede, Freude, Eierkuchen soll als Happy End natürlich am Ende stehen vielleicht beim Liebesroman. Aber wir wollen ja wissen, was ist denn der Konflikt? Worum geht es denn hier? Und was für widerstreitende Interessen liegen denn hier vor? Was passiert denn hier? Oder warum kann jetzt der Held nicht zur Heldin gelangen? Oder welches Geheimnis verbirgt der Böse oder auch der Gute vor den anderen? Oder irgendwie, wie hängt das alles zusammen? Also ein Setup und ein Konflikt sind quasi die beiden nächsten Stufen, für die wir jeweils 1 bis 2 Sätze benötigen. Haben wir, wenn du jetzt zum Beispiel einen historischen Roman hast oder ein ungewöhnliches Setting, dann gibt's da natürlich auch noch eine Info, wo spielt das Ganze, in welcher Welt spielt das Ganze, Science Fiction, Fantasy ist ja auch durchaus wichtig, dass man eine gewisse Idee hat, welche Welt betrete ich denn da jetzt. Ja, und dann kommt eben am Schluss noch so der Cliffhanger, der zum Kaufen verführt. Also es gibt Leute, die nennen das Konsequenz. Ich habe mir das auch angewöhnt, das so zu nennen. Und hier stellen wir die Frage, was steht denn für den Helden auf dem Spiel oder worauf, welches Risiko geht er hier ein, wenn er sein Ziel erreichen will? Also Geld oder Leben, Wahrheit oder Pflicht, verliert er die Liebe seines Lebens, weil er sich bestimmten Dingen verpflichtet fühlt oder kann er loslassen? Also hier kommt an die Schlussfrage, die man ja oft auch im Klappentext liest und die ja hier an der Stelle auch ganz richtig ist, nämlich wird er es schaffen? Ich fasse das jetzt mal so zusammen, ja. Natürlich schreibt niemand, wird er es schaffen, sondern werden sie die Hindernisse überwinden? Wird das Kind nach Vorablauf der 72-Stunden-Frist gefunden? Kann Kommissar Z den Mörder dingfest machen, bevor er den nächsten Täter fängt? Und das sind so die Beispiele für so einen Cliffhanger, wo jeder sagt, ja, das will ich jetzt wissen. Mhm. Ja? Muss natürlich vorher den Konflikt so da ein bisschen darstellen, dass die Antwort auf diese Frage für den Leser relevant ist.
Okay.
Dann kannst du, ja? Ja. Das sind so die Elemente, das sind also 5 Schritte, sage ich immer zu diesem Klappentext, ja.
Also ich wiederhole nochmal Teaser oder Überschrift, dann Hook, also erste Szene, dass man sofort reinkommt ins Geschehen, dann ein bisschen Setup, also sprich die Kulisse, die Hintergründe und vielleicht auch die Figuren, wobei die ja schon durchaus im Hook vorkommen können.
Ja.
Und dann geht's in Richtung Konflikt.
Genau.
Und dann die Situation, also dann die große Frage, wird der Konflikt gelöst?
Ganz genau, so ist es. Mhm. Das sind so die 5 Elemente, die man haben sollte.
Mhm. Ja, und da könnte man ja jetzt glatt denken, okay, du hast also dein Geschäftsgeheimnis gerade preisgegeben, ab jetzt brauchst du keine Webinare mehr zu geben, aber ich würde mal denken, mitnichten, weil so einfach, wie sich das jetzt anhört, ist das garantiert nicht.
Das kann ich dir sagen. Also auch ich habe jedes Mal wieder, suche mir jedes Mal wieder Hilfe, diskutiere mit Leuten, mit Kollegen oder frage jemanden und mache mir, weiß ich nicht, schreibe 3 Seiten mit Headlines voll. Das ist typisch Werbetexter nebenbei. Ich habe das ja gelernt und für einen guten Werbetext brauchst du eben vor allem eine super Headline und ich mache das echt so, dass ich ein Heft voll schreibe oder mehrere Seiten mit Ideen für eine gute Headline. Und das mache ich genauso beim Klappentext. Kann ich auch nur jedem empfehlen, bis man also wirklich was Passendes gefunden hat, wo man sagt, ja, das passt irgendwie zum Buch, das passt zu mir und das kann den Leser auch interessieren. Also es ist immer wieder eine kreative Arbeit, die man leisten muss und die eben, auch wenn du jetzt ein Schema hast, trotzdem ja muss ja Fleisch aufs Gerüst bringen, wie sagt man, Butter bei die Fische.
Genau.
Und hier fängt es dann an, kompliziert oft zu werden. Und hier werden auch oft dann Fehler gemacht. Ja.
Ja, vor allen Dingen eben, weil du als Autor, Autorin ja dann immer noch wissen musst, was aus diesen 400 Seiten jetzt nun ins Setup am besten reinpasst und was man auch weglassen kann oder was man womöglich sogar weglassen sollte.
Genau. Viele Autoren haben die große Angst, dass sie zu viel in ihren Büchern oder in ihrem Klappentext verraten. In Wirklichkeit ist es aber oft so, dass sie zu wenig sagen. Mhm. Also, dass sie sagen, aus Angst, dass sie eben einen Spoiler machen, ja, und sagen sie lieber gar nichts und halten sich bedeckt.
Siehst
und
du?
Dann,
Entschuldige.
Ja, ja? Nee, sag mal.
So geht's mir oft bei meinen ersten Manuskriptentwürfen. Mhm. Ja, wenn ich bin der Meinung, machen wir mal das Ding jetzt, also so anteasern oder wie auch immer, also es irgendwie die Leute merken lassen, ist schon in Ordnung, aber bloß nicht zu viel sagen. Und dann kommt's von der Lektorin wieder und sagt, du weißt schon, dass keiner, der nicht dein zusätzliches Wissen hat, verstehen kann, was da gerade passiert. Und dann lese ich mir nochmal durch und denke mir, hast du wohl recht? Dann muss ich eben ein bisschen mehr Butter bei die Fische.
So sieht's aus. Also das ist tatsächlich, selbst lange Klappentexte verraten oft nichts. Und das ist dann für mich einfach inhaltsleer und ich frage mich dann wirklich, ob dieses Buch dann auch gekauft wird. Also für mich ist es wichtig und als Werbetexterin auch habe ich auch das in meiner Ausbildung gelernt, dass man eben konkret wird. Ja, es heißt nicht, wie du in kurzer Zeit abnimmst, sondern in 3 Wochen 5 Kilo.
Ja, ja, okay.
Also Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig, um ein konkretes Bild im Kopf des Lesers zu erzeugen. Was hat er zu erwarten? Was hat sie zu erwarten?
Aha. Mhm.
Und darum sind eben konkrete Details wichtig. Also spezifische Dinge, die nur in deinem Buch vorkommen. Ja, also dass der besondere Beruf der Heldin oder eine vielleicht möglicherweise interessante Macke des Helden oder eine geheime Superkraft oder ein besonderes Setting kann es auch machen, ja. Mhm. Also hier unsere liebe Karin Lindberg, die hat eine hübsche Headline gemacht da, die hieß, wer hätte gedacht, dass der Winter in den schottischen Highlands so heiß werden kann?
Ja, okay. Also das sagt tatsächlich schon vieles, ja.
Ja, und damit hast du schon Leser, die sich von solchen Büchern angezogen fühlen. Hast du schon eingefangen? Und die anderen, die sagen, nee, davon schottische Highlands will ich schon gar nicht und Winter heiß, oh Gott, das ist wieder so eine Romanze, die hast du gleich weg.
Ja, das ist ja cool, eben.
Ja, und das fand ich genial, das stelle ich jedes Mal in meinen Kursen vor, diese Headline, weil die echt gut ist, ja. Mhm. Und die mit wenigen Wörtern, und du hast Details drin, ja, du hast den Winter, die schottischen Highlands und es wird heiß. Und das in einem Satz. So möchte man einen Klappentext oder ein Klappentext soll eben spezifisch sein, ja? Immer behalte immer das Wort spezifisch im Hintergrund. Hinterkopf.
Ja, Hintergrund, okay. Im Hintergrund, im Hinterkopf. apropos Länge, wie lang sollte denn idealerweise ein Klappentext sein oder wie kurz vielmehr?
Oh, die Frage kriege ich öfter. Also ich sag mal, es sollte schon auf den Rücken eines Buches passen, eines Buchdeckels. Mhm. Da gibt es aber ja auch verschiedene Tricks, auch längere Texte unterzubringen. Er muss so lang sein wie nötig und so kurz wie möglich. Es kann manchmal mit einem Absatz, mit 3 Sätzen erledigt sein. Mhm. Ja? Und manchmal brauchst du einfach ein bisschen länger, falls du jetzt, also der Klappentext von meinem neuen Buch ist etwas länger, weil am Ende eben auch noch sowas steht, wie das kann man als sogenannten Abbinder immer noch hinten dran machen. Teil 1 der neuen Reihe Laber-Laber, also dass man noch so ein bisschen was zum Buch sagt. Mhm. Insgesamt gesehen könnte der Klappentext wahrscheinlich aber deutlich kürzer werden. Mhm. Also ich würde sagen, eine halbe DIN A4-Seite, das wäre für mich so ungefähr Maximum. Also Wörter vielleicht 150. Also es ist, wie gesagt, wirklich nur eine ganz Faustregel. Man kann das nie so genau sagen. Es muss halt auf die Rückseite eines Buches passen und es muss sich richtig anfühlen. Das klingt jetzt blöd, aber es gibt keine absoluten Zahlen. Ja?
Okay, dann werden wir jetzt einfach mal konkreter. Christian, willst du dich als erster opfern oder soll ich?
Ich Ladies first. Ausnahmsweise mal.
Na schön. Ich hatte jetzt eine besondere Schwierigkeit bei, ich werde vielleicht jetzt, also ich hätte theoretisch 4 Klappentexte zum Vorlesen, aber ich fange jetzt mal mit dem ersten an. Den habe ich tatsächlich geschrieben, als ich das Buch schon beendet hatte. Die folgenden 3 habe ich geschrieben, ehe ich überhaupt angefangen habe, eins dieser drei Manuskripte zu schreiben, ja. Und da ich, das wäre jetzt für einen planenden Autor überhaupt kein Problem, aber da ich ja meistens so ans Werk gehe, dass ich sage, ja, ich hätte jetzt mal Bock, einen Roman über Wale zu schreiben und dann mache ich das, dann ist es natürlich schon problematisch. Also dann muss ich mir spätestens, wenn ich dann irgendwie, aber ich musste in den Fällen brauchte ich die Klappentexte eben auch vorher. Das heißt, ich musste mir wenigstens rudimentäre Handlungen überlegen und die mussten natürlich, weil du sagtest ja auch sehr konkret und spezifisch in Details sein. Und jetzt habe ich die Klappentexte und jetzt bin ich natürlich da ein bisschen herausgefordert, dass die Geschichten dann auch liefern, was die Klappentexte versprechen. Aber,
das ist aber eine große Hilfe, ne?
Wenn du, ja, das hoffe ich. Aber egal, also jetzt mal zu dem ersten. Also da ich habe einen Teaser. Da habe ich innerlich schon einen Haken dran gemacht, aber ich gebe zu, ich habe ja auch schon mal ein Webinar bei dir besucht, insofern war ich ja schon. Ja. Also mein Teaser lautet: Wer an dieser Quelle seine wahre Liebe küsst, bleibt für immer mit ihr zusammen.
Oh, das klingt für mich schon mal interessant, wenn ich das gleich mal rein, weil
ja, ja, ja.
Ist halt, ja, es hat was Mystisches und auch, ja, mach mal weiter.
Okay, dann mein Hook, den ich hoffentlich auch habe. 20 Jahre nach dem ersten Kuss kehrt Adley McAlpine nach Kirkby zurück und begegnet prompt Michael Cunningham, dem sie mit süßen 14 an der geheimnisvollen Waldquelle ewige Liebe geschworen hat. Nur um kurz darauf mit ihren Eltern nach Neuseeland auszuwandern. Das ist mein erster Absatz.
Weißt du sofort, wo du bist und was Trumpf ist, ja.
Und du bist auch schon gleich im Setting, sind wir auch schon gleich drin.
Ja. Und dann, zwei Jahrzehnte später ist alles anders. Beide sind erwachsen, das Leben hat für Erfahrungen und Narben gesorgt und Adley eine kleine Tochter geschenkt. Nun ist sie mit Willow in ihre alte Heimat zurückgekehrt, um den Bauernhof ihres verstorbenen Großvaters zu verkaufen. Doch da ist Michael und die Anziehungskraft zwischen ihnen flackert erneut machtvoll auf. Dann noch der letzte Satz. Kann es nach so langer Zeit eine zweite Chance geben?
Finde ich sehr gut komponiert. Kann man vielleicht an Details noch ein bisschen arbeiten, ob jetzt die Erklärung, dass sie jetzt schon 20 Jahre älter sind, diese Information zweimal im Klappentext vorkommen muss, würde ich sagen, nein, nicht nötig. Einmal reicht und das hast du ja schon im ersten Satz gesagt. Ansonsten bin ich damit erstmal einverstanden, wenn ich das jetzt so akustisch höre.
Okay. Ja, das tröstet mich ja schon mal.
Und ich denke mal, für die, die nur das Wort Kirkby lesen und wissen, was da vorher für Geschichten waren, die haben quasi schon direkt auf Kaufen geklickt, würde ich denken.
Das denke ich mal auch. Also es ist ja auch so, wenn du jetzt irgendwie eine tolle Reihe hast, die sehr doll gehypt oder gekauft wird oder so, Kirkby hier drin vorkommen.
Sorry, mal wieder, ne? Sonnenflecken, so, die ganz besonders gehypt oder gekauft wird und dann war es vorbei.
Ja, eine Reihe, genau.
Okay. Ich sage, eine sehr gehypte Serie oder eine sehr gehypter Autor, der kann natürlich in seinem Klappentext hinten auch das Telefonbuch von Klein Kuh-Kakarole abschreiben. Die Leute kaufen trotzdem, weil sie wissen, ach, das ist von Autor so wie viel oder die so wie viel Reihe, ist schon klar, auf jeden Fall. Trotzdem gibt man halt, wenn es geht, sein Bestmögliches und im Klappentext. Und hier war natürlich das Wort Kirkby absolut wichtig, weil alle, die vorher die Kirkby-Romane gelesen haben, natürlich diesen jetzt auch unbedingt lesen wollen, ist doch klar.
Und ja, habt ich mein, so ihr gehört, liebe HörerInnen, es geht um Kirkby, wisst ihr also Bescheid, oder?
Yay.
Ja, und es ist jetzt tatsächlich, so lange habe ich meinen Mund gehalten, aber es geht tatsächlich weiter. Und konkret, was ich jetzt vorgelesen habe, das ist sogar, das muss man nicht mal kaufen, das kriegt man ganz einfach gratis bei mir. Alle, die meine Letters from Kirkby abonniert haben, die bekommen das automatisch und alle anderen können die Letters from Kirkby abonnieren und dann kriegen sie diese Geschichte auch, die nämlich den schönen Titel trägt, Die Glückskuh von Kirkby.
Sehr cool.
Und das Cover ist der Knüller. Nein, die ist nicht lila, aber ja, das ist
die Glückskuh von Kirkby. Ja. Okay, da muss ich jetzt doch mal die kleine kritische Frage stellen. Warum kommt die Kuh im Titel vor und nicht im Klappentext? Da könnte man eventuell noch dran arbeiten und sagen, vielleicht könnte man da noch die Kuh mit reinbringen, damit man so ein bisschen eine Ahnung hat. Aber ist vielleicht kein Muss, vielleicht ist es egal. Also
es ist für die Story relativ egal, ehrlich gesagt. Das ist, die Glückskuh ist tatsächlich dann ganz am Schluss ist das so, da kommt es raus, was es mit der Glückskuh auf sich hat oder warum es jetzt eine Glückskuh gibt. Aber
und da es ja letztendlich, genau, da es ja letztendlich ein Freebie ist, ist das in dem Moment wahrscheinlich auch halbwegs zu verschmerzen, oder?
Auf jeden Fall. Ich sag mal, auch ein Freebie braucht einen vernünftigen Klappentext, damit du die Leute auf deine Newsletterliste bekommst, natürlich. Mhm. Aber diese Aufgabe erfüllt dieser Klappentext auf jeden Fall, würde ich mal sagen.
Und was ich auch, also diese Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Ich habe ja so ein bisschen intern nach möglichen Titeln auch mal gesucht und habe mir da wirklich ganz elaborierte Sachen ausgedacht. Irgendwie ein neuer Reihentitel, irgendwie Tales of Kirkby hätte ich total cool gefunden, weil dann eben auch das Triggerwort Kirkby im Titel gewesen wäre. Aber keiner wusste dann, was Tales ist. Also ich habe dann so eben auf die, alle haben gesagt, wieso gibt es in Kirkby Schwänze? Sage ich,
okay. Das waren dann doch die San Francisco Millionaires, ja.
danke, Christian. naja, gut, egal. Also jedenfalls habe ich mich jetzt dann tatsächlich für den Reihentitel, also nach Highland Hope gibt es jetzt Highland Happiness. Das finde ich jetzt, also es ist natürlich gut, also voll auf, Und dann hatte ich irgendwie mir auch für die eigentlichen Episodentitel dann auch irgendwie ganz ausgefuchste Dinge überlegt, irgendwie auch so ein bisschen zweideutig und hin und her. Und das wollten die Leute alle gar nicht. Die haben gesagt, nee, mach doch irgendwie. Das heißt, deswegen heißt das Ding jetzt die Glückskuh von Kirkby und dann gibt es unter anderem dann auch die Weberei von Kirkby und solche Sachen, was ich jetzt erstmal auf den ersten Blick total doof finde, aber
sag mal konkret, Alter.
Ja, genau.
Ja, genau. Und jetzt ich sag mal so, wir kennen doch alle die Bestseller, die heißen Der kleine Strickladen am Strand oder Das Brautgeschäft am Meer. Das funktioniert doch offenbar. Die Leute wollen doch das lesen, das ist doch okay.
Ja, aber ich habe, so weit bin ich noch nicht, dass ich geschrieben habe, die kleine Weberei von Kirkby.
Nein, das haben wir ja schon in einer der früheren Folgen umfangreich besprochen, dass du da so Beißhemmung hast bei dem Thema. Ja. Die kleine, niedliche, sonst wie was. Ja, muss ja auch nicht. Mhm. Wenn du das nicht bist, dann bist du das eben nicht. Und das ist ja eben auch wieder wichtig.
Ja, genau, das sehe ich genauso. Also ich will nur sagen, dass der Titel, der so gestrickt ist, wie du jetzt sozusagen gezeichnet hast, völlig okay ist. Die Weberei von Kirkby, da weiß man, es geht wieder nach Kirkby. Geiler Hammer. Da will ich hin. Ja? Mehr wollen die Leute nicht wissen.
Nee, das stimmt schon. Und da, also ich will jetzt gar nicht diesen Klappentext auch noch vorlesen, nur den Teaser, den fand ich nämlich gut. Kann man Glück und Liebe in einen Stoff verweben?
Aha. Ja, das klingt doch schon mal gut. Glück und Liebe geht um Stoff und in Kirkby wissen wir aus dem Titel. Und also das bietet auf jeden Fall einige Infos, ja.
Und dann hatte ich allerdings, habe ich dann am Schluss, als meinen letzten Abbinder, weil wie gesagt, ich hatte da diese Geschichte noch nicht geschrieben, jetzt bin ich gerade mittendrin und da steht jetzt hier bei diesem Klappentext, der letzte Satz lautet, gut, dass die Seidenhühner Thelma und Louise noch ein Wörtchen mitzugackern haben. Es ist natürlich voll, total konkret und dann schrieb ich und dachte mir, verdammt, wo kommen jetzt endlich mal diese Seidenhühner her? wie kriege ich jetzt
auf jeden Fall die? Ist es gut gelungen, denn hier hast du dann am Schluss, also dieser letzte Satz ist ja auch quasi, skizziert ja einen Konflikt, der möglicherweise mit viel Glück durch die beiden Hühner eventuell gelöst werden kann.
Ja, und also deswegen,
gut, dass sie ein bisschen mitzugackern haben. Das finde ich gut.
Ja. Also ich habe da Blut und Wasser geschwitzt, als ich diese Klappentexte geschrieben habe, aber ich bin froh, dass ich jetzt nicht völlig durchgefallen bin, liebe Greta. Da bin ich jetzt schon mal sehr beruhigt.
Wir sind ja hier nicht in der Schule.
Ja. Wir sind ja vor allen Dingen unter uns.
Genau. So vollkommen. Also,
unter uns.
Ich verteile auch nicht Noten, sondern gebe ja nur Tipps, Optimierungstipps, sage ich mal. Also den Tipp habe ich ja schon gegeben, dass man eben auch vielleicht für alle Zuhörer, eine Information, die man im Klappentext gibt, es genügt, wenn man jede Information nur einmal gibt. Viele neigen dazu, noch eine Redundanzen einzubauen und die Information nochmal zu wiederholen und vielleicht sogar nochmal zu wiederholen. Und das sind Dinge, die können gestrichen werden. Die müssen da nicht stehen.
Außer bei den Teletubbies.
Ja, aber da aus dem Alter sind wir jetzt alle raus, ne?
Da habe ich bei Christian manchmal so meine Zweifel, aber...
Ups!
Ja, hättest du dich am Wochenende wieder sehen sollen. Ja, na gut, aber darüber reden wir jetzt nicht.
Nein, ich habe es jetzt schon geändert. Ich habe jetzt statt zwei Jahrzehnte später, habe ich einfach geschrieben, inzwischen ist alles anders.
Na siehst du. Ja.
Genau, reicht.
Reicht, sehr gut. So, Christian, jetzt hau du mal deinen Klappentext raus. Jetzt musst du Hose runter.
Das ist tatsächlich dieser Klappentext, der mir zusammen mit quasi dem Grundplot einer Geschichte förmlich vor dem inneren Auge gestanden hat, als ich eigentlich in einem Hinterhof gestanden habe und einem Streichertrio gelauscht habe. Und dann dachte ich mir, okay, normalerweise betreibst du ja Geschichtendarwinismus und wenn es das nicht schafft, mir im Gedächtnis zu bleiben, bis ich es aufschreibe, dann war es das nicht wert. Aber da bin ich nach Hause gerannt und habe angefangen, zumindest Grundzüge aufzuschreiben. Unter anderem eben auch diesen Klappentext, den ich auch bisher, noch nicht wirklich so richtig verändert oder angepasst habe, aber vielleicht passt das ja auch halbwegs. Also schauen wir mal. Ich werde jetzt darauf verzichten zu singen, weil das ja auf einem Klappentext ohnehin auch nicht der Fall wäre. Ich hoffe aber, dass ihr wisst, was ich meine. The year 2121. Die Welt, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr, weil die Menschheit sich Anfang des 21. Jahrhunderts nicht darauf einigen konnte, einen konsequenten Kurs zur Einhaltung der Umwelt einzuschlagen. Nun gleichen 99% der Erdoberfläche in etwa der des Mars. Aber die Menschheit existiert in zwei verschiedenen Formen. Die Analogen sind Menschen aus Fleisch und Blut, die weiterhin auf den bewohnbaren Flächen leben. Die Digitalen sind Menschen, die dank einer revolutionären Computertechnik in einer denkenden, spürenden Form von Nullen und Einsen existieren, um trotz knapper Ressourcen überleben zu können. Ein analoger Ingenieur und eine digitale Künstlerin entdecken unabhängig voneinander eine schockierende Wahrheit. Ohne voneinander zu wissen, tun sie alles dafür, um die finsteren Machenschaften von wenigen zu durchkreuzen. Was wird siegen? Analoge Gier oder digitaler Mut?
Okay, also ich finde, das klingt interessant, die Welt, in der das spielt, aber deine Helden lernt man hier noch nicht so gut kennen.
Okay.
Und du hast, dann hast du auch was mit Wahrheit, der Satz mit der Wahrheit, das war mir auch zu allgemein, wenn ich jetzt das mal so sagen darf.
Ja, okay, da hast du recht eben, das ist mir jetzt gerade, als du vorhin eben sagtest, so von den unkonkreten Sachen, eben, das ist jetzt dieser berühmte erste Entwurf, wo ich zu kryptisch geblieben bin. Und,
genau.
Ja, okay, und die beiden Figuren, da muss ich dann auch noch mal ein bisschen, ja, und ich habe auch gemerkt, dass ich so ein bisschen was auch noch straffen kann am Anfang, wahrscheinlich.
Denke ich mal auch. Ich würde auch tatsächlich, dann war noch der Satz nach der Wahrheit, entschuldige, ich konnte so schnell nicht mitschreiben.
Ja. Achso, ohne voneinander zu wissen, tun sie alles dafür, um die finsteren Machenschaften von wenigen zu durchkreuzen.
Aha, hier haben wir wieder dieses... Die finsteren Machenschaften von wenigen. Hallo, geht's nicht ein bisschen genauer?
Natürlich.
Wer sind die wenigen? Was sind die finsteren Machenschaften? Also das ist auch wirklich sehr, sehr allgemein.
Ja.
Das Worldbuilding hast du alles schön ausgearbeitet, aber worum geht's eigentlich wirklich?
Ja.
Das hast du weggelassen. Hier würde ich tatsächlich sagen, also erstmal vielleicht mit den beiden Helden anfangen. Du kannst mit der Welt anfangen, du kannst aber auch als Überschrift vielleicht nicht unbedingt in the year 2121 nehmen, sondern er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, sie besteht nur aus Einsen und Nullen. Also diese Idee, einfach im Teaser noch ein bisschen auszuarbeiten. Dann hast du nämlich beide Helden schon mal hier drinne und dann fängst du mit dem.
Okay, das kann ich jetzt nicht sagen, ohne vollkommen zu spoilern.
Aber
ich verstehe, was du meinst.
Ich lade euch gerne auch mal als Gäste in meinen Kurs ein und dann können wir da mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Aber da würde ich wirklich noch ein bisschen konkreter rangehen. Ja, also die finstere Machenschaft ist genau so dieses, und von wenigen, natürlich wenige, aber wer sind die wenigen? Ja. Da noch ein bisschen konkreter werden, weil das will der Leser wissen. Worum geht's denn hier? Also die Welt ist in Gefahr, das bisschen, das 1%, das die Welt jetzt noch ausmacht, das könnte jetzt ausgelöscht werden. Und wir müssen ja immer daran denken, auch bei einem Buch, was eben so eine Art Dystopie darstellt, dass ja das Schicksal der einzelnen Handelnden, das ist das, was die Emotion des Lesers auslöst. Ne?
Ja, siehst du.
Das heißt,
Erster Gedanke ist zwar vielleicht so ein kleines bisschen passend, aber da muss noch Fleisch ans Gerüst, ja.
Ja, so würde ich das sehen. Aber die Idee ist ja schon mal geil.
Ja, und ich würde die Protagonisten auch unbedingt mit ihren Namen nennen. Ja, also nicht nur er und sie, richtig, sondern auch wirklich konkret die Namen. Ja. Das finde ich auch immer, also muss ja nicht die ganze Biografie rein und auch nicht Nachname, aber Vorname zumindest mal, dass man irgendwie schon mal was hat.
Ja.
Genau. Ja, und auch vielleicht wirklich, sie ist Künstlerin, malt sie, schreibt sie, tanzt sie, keine Ahnung.
Ja, ja.
Was macht er? Also ich sage mal, du spoilerst ja nicht, wenn du, sage ich mal, aus den ersten 20% deines Buches irgendwelche konkreten Fakten oder Daten nennst, weil dann entwickelt sich ja quasi der Konflikt erst, nachdem das Inciting Incident stattfindet. Das heißt, alles, was vorher ist, kannst du schon was von reinbringen in deinen Klappentext.
Ja, genau. Ja, siehst du, das passt doch. Das passt doch schon mal wunderbar.
Na, ich hoffe, konnte euch weiterhelfen.
Auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber gleich noch eine andere Frage, liebe Greta. Ja. Wir haben das Thema Klappentexte jetzt besprochen, aber du hast ja vorhin deinen eigenen schon kurz erwähnt von einer neuen Buchreihe. Und das interessiert mich jetzt auch sehr. Das ist eine Reihe, die du zusammen mit 5 weiteren Kolleginnen geschrieben hast. Ihr seid zu 6, glaube ich, 6 Teile insgesamt. Genau. Und also erstens hast du alle Klappentexte geschrieben.
Ja.
Naja. Okay.
Nein, nicht wirklich. Aber ich habe bei jedem meinen Senf dazugegeben und dann haben alle das nochmal überarbeitet und ich habe letztendlich mein Plazit dazu gegeben. Also ich habe schon mitgeholfen bei jedem.
Ja, aber was mich da viel, viel mehr daran interessiert, ist die Frage, wie funktioniert das überhaupt? Also das ist ja relativ populär, das gibt es ja immer wieder, dass sich Autorengruppen bilden für eine Reihe, die mal ein bisschen loser ist und manchmal ein bisschen wie eine Serie funktioniert, aber kannst du mal erklären, was da so wie ihr das gemacht habt, wie das kam, wie ihr das gemeinsame Plotten gestaltet hat? Das würde mich jetzt einfach mal wahnsinnig interessieren. Und bin sicher, unsere Zuhörerinnen auch.
Ja, sehr gerne. Also es kam eigentlich, ich bin in einer, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, nennen wir es Mastermind-Gruppe. Oder weil Mastermind ist vielleicht wirklich zu viel gesagt, aber wir haben uns ein paar Romane.
Das hast du gesagt.
Selbsthilfegruppe, genau. Es ist tatsächlich eine Selbsthilfegruppe. Ja, genau. Du bist da übrigens auch Mitglied, Karin.
Ich weiß, jedenfalls, ich bin da auch aktiv. Ich habe meistens. Okay, ja, also selbst deswegen
manchmal,
nenne ich es auch
Selbsthilfe. Man kann nicht überall zugleich sein.
Genau.
Also, ich hatte jedenfalls eine Kollegin fragte, ob jemand Lust hätte, an so einer Buchreihe mitzumachen. Die hatte sie wohl schon ein Jahr vorher mal geplant und dann waren ihr aber die Autorinnen, die da mitmachen wollten, irgendwie abhanden gekommen und nun wollte sie das gerne umsetzen und fragte, habt ihr Lust? Und ich habe auch schon eine Idee und so weiter. Und die Grundidee, die war bereits vorhanden. Die hatte irgendeine andere Autorenkollegin einmal genannt und dann hat sie das weitergesponnen. Und dann haben wir uns zusammengetan, wer Interesse hatte, da mitzumachen und haben uns einfach die Vorgaben, die bereits vorhanden waren, hat sie uns dann sozusagen in einem Zoom-Meeting vorgetragen und wir haben uns dann ein Grundkonzept für, sagen wir mal, das Setting gemacht. Geht ja um Rhode Island und eine Männer-WG in einer Luxusvilla und wie sie also ihre Liebe finden. Das war also schon quasi die Vorgabe, sodass man also beim Plotten dann auch schon so ein paar Ideen hatte. Also ich sag mal, wir haben also uns ausgesucht, es gab so die paar Ideen, welche Protagonisten, was könnten das für Männer sein, da gibt es einen Anwalt und wir haben einen Tierarzt und dann haben wir noch einen Immobilienmakler, einen Internetstar und einen Polizei, IT-Fachmann und ich glaube, jetzt fallen mir nicht alle ein. Jedenfalls hat sich dann jeder von uns...
Scheidungsanwalt, da bin ich gerade dran.
Genau, der Scheidungsanwalt. Und haben wir uns also jeder so für sich ausgesucht, was nehmen wir denn? Oder wer möchte was schreiben? Und dann gab es eigentlich auch gar keinen Streit, sondern jeder hat sich relativ schnell für irgendwas entschieden. Bei mir sollte es ein Pferdeflüsterer sein und da ich die Einzige bin, die da in dem Kreis, was sich mit Pferden einigermaßen auskennt, habe ich gesagt, alles klar. Und so haben wir dann, und die Handlung musste sich dann aber jeder nun selbst ausdenken. Und da haben wir uns dann aber auch immer mal ein bisschen abgestimmt und so. Und haben uns halt immer wieder, wenn andere Protagonisten aus den Büchern vorher oder hinterher dran waren, dass wir uns dann mit den jeweiligen Kollegen ausgetauscht haben und gefragt haben, ob es so passt. Mal eine Szene hochgeladen, gesagt, kannst du mal Test lesen? Aha. Und so haben wir das dann uns abgestimmt. Und so ging das, so hat das dann ganz gut funktioniert.
Da fällt mir jetzt spontan eine Frage ein, sind die Dinger, also diese Geschichten tatsächlich wirklich nacheinander in der Zeit verortet oder überlappen die sich auch teilweise?
Die überlappen sich teilweise. Ah, okay. Also wir haben die ersten drei sind, glaube ich, handeln so ungefähr gleichzeitig. Mhm. Die nächsten drei sollen ein Jahr später handeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so genau ist das nicht festgelegt. Wir haben gesagt, das ist Sommer, ja, und Urlaubszeit und Ferienzeit. Und in diesem, also von Juni bis August, spielen diese Bücher, ja.
Okay.
Also mehr haben wir eigentlich nicht festgelegt.
Alles klar.
Und es ist für die Leserinnen dann ja auch völlig egal, mit welchem sie einsteigen und haben dann vielleicht Lust, oder das ist wahrscheinlich auch die Intention von euch, dass wenn eine Leserin ins Netz geholt hat, dass sie dann gleich so begeistert ist, dass sie alle anderen Titel auch noch liest, oder?
Kluger Plan.
Auf jeden Fall, das war der Plan, klar, dass wir quasi jede von uns zusätzliche Leser für ihre Bücher gewinnt, dadurch, dass wir alle in dieser Reihe teilnehmen. Und ich hoffe, dass dieser Plan dann auch aufgeht. Wir haben jetzt den dritten Teil veröffentlicht. Am Freitag folgt der vierte und mal schauen.
Ja, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, dann müsste das schon. Das ist, warte mal, geht live am 12. Juli. Das heißt, da sind wir schon, glaube ich, nochmal Männer weiter oder zwei Männer weiter?
Zwei weiter. Am 15. kommt der letzte Band raus.
Naja. Also, dann habt ihr jetzt, liebe Zuhörenden, die Chance, dann direkt mal alles gleich mal zu suchten. Ich werde das auch alles in die Shownotes packen, genau wie die Infos, wie man Gretas Kurse buchen kann, wenn man mit Klappentexten so Schwierigkeiten hat. Wie unser
Sehr
eins.
Gerne.
Ja. Und wie lange habt ihr daran konzipiert und geschrieben?
Ich glaube, die Idee kam auf im letzten, lass mich raten, das könnte so September gewesen sein, Oktober. Dann haben wir also uns erstmal grobes Konzept gemacht und ich habe dann im November auch schon angefangen zu schreiben. Dann wurde ich aber leider wieder unterbrochen durch verschiedene, ja. Wie sagt man, das Leben kam dazwischen oder wie immer man es nennen will. Und dann habe ich den Rest, also einfach im, glaube ich, von Januar bis März runtergeschrieben, sage ich mal so. Und ja, und die anderen haben das ähnlich gemacht. Also also die meisten haben, glaube ich,
ein Break. Eine hat es, also habt ihr von Januar bis März geschrieben?
Eine hat es Alles klar, eine hat es am Stück weggeschrieben, das war aber die einzige. Wir anderen haben, denke ich mal, alle erst im Januar, Februar angefangen mit Schreiben. Also ich hatte wirklich auch nur erst die ersten 2500 Wörter im letzten Jahr schon, das war einfach nur so ein Schnellschuss. Richtig angefangen haben wir eigentlich wirklich erst im Januar diesen Jahres, ja.
Sehr schön, ja. Ja, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ihr super erfolgreich damit seid. Also ich bin auch ein ganz großer Fan der Cover, die sind sehr hübsch. Also dieser
Vielen Dank.
Dieser Leuchtturm alleine.
Da haben wir auch tatsächlich ein bis zwei Zoom-Meetings für gebraucht, um uns und verschiedene heftige, ja nicht Streit, aber wir haben sehr viel, sag ich mal, uns beraten darüber, bevor wir uns dann geeinigt haben, wie denn das Grundkonzept der Cover aussehen soll.
Ja, ich finde das aber
Vielen
mit
Dank,
dem Leuchtturm
dass
wirklich.
Ihr es für gelungen haltet.
Ja, ich finde das mit dem Leuchtturmmotiv finde ich sehr gelungen und ich finde es auch sehr schön, dass die Männer dass die erstens mal nicht oben ohne sind.
Ja. Also ich meine nicht, dass das aber ich eben genau.
Und, das hätte auch nicht gepasst zu unseren Büchern, glaube ich.
Ja,
jetzt klingelt bei mir wieder das Telefon, es ist hier wieder verrückt. Aber das ignoriere ich jetzt auch. Es wird wahrscheinlich wieder meine Mama sein, die sehr ausdauernd dann klingeln lässt.
Genau. Und irgendwo wird dein Handy noch klingeln vielleicht.
Nee, das habe ich vorhin schon in weiser Voraussicht, habe ich das komplett stumm geschaltet.
Hatten wir auch lange nicht mehr, oder?
Nee, Telefon hatten wir auch schon lange nicht mehr. Aber jetzt ist der Anrufbeantworter angesprungen, Gott sei Dank. Und der ist
Ach so,
leise.
Also wir könnten, weißt du kannst natürlich auch rangehen, dann hätte ich endlich mal Gelegenheit, die Wartemelodie einzuspielen.
Ach, wie hübsch.
Nee, gut, okay.
Nee, die brauchen wir nicht. Nein, also jedenfalls, ich finde das sehr schön, also ein tolles Konzept, sehr schöne Cover, die Klappentexte sind natürlich tadellos und Geschichten,
danke.
Ich bin jetzt, also deine habe ich schon fertig gelesen und beim Scheidungsanwalt bei SEC habe ich gerade erst angefangen, ich bin so ein bisschen langsam im Moment, also ich werde wohl noch ein Weilchen brauchen, bis ich mich durch die attraktiven Junggesellen von Rhode Island gearbeitet habe.
Super, dass du dir die Zeit dafür nimmst, Karin, danke. Freut mich sehr.
Und was muss man ja lesen und dann ist es doch besser, wenn es was Gutes ist.
Ja, und wenn man die Kolleginnen unterstützt, das ist doch so.
Vielen Dank.
Ja. Aber apropos Bücher, wir haben heute noch, also wir haben über Bücher gesprochen, aber jetzt nicht so richtig konkret. Wir haben auch keinen einzigen Buchtipp heute, also indirekt natürlich, aber konkret haben wir noch keinen Buchtipp gehabt. Liebe Greta, hättest du zufällig, also lieber Christian, hast du einen Trailer,
Ein Jingle.
Jingle für uns.
Genau.
Book Blind Date. Die Blindverkostung für Bücher.
Ja, liebe Greta, dann hau mal raus. Du hattest ja gesagt, dass du irgendwie vielleicht was für uns vorbereitet hast.
Das habe ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Es ist auch kein neues Buch, das muss ich gleich dazu sagen.
Muss ja auch nicht.
Und ich habe jetzt, möchtet ihr das Genre wissen oder?
Nee, ich glaube, wir versuchen mal aus dem Cover und so üblicherweise auch erstmal drauf zu schließen, was es denn sein könnte.
Und vielleicht ist der Klappentext ja so gut, dass wir es auch schon erfahren.
Okay, pass auf.
Aber beschreib doch erstmal das Cover, wie es aussieht.
Also das Cover zeigt den Teil eines Oberkörpers einer Frau mit einem Kleid, das ein kleines Dekolleté hat und sie trägt eine Perlenkette und Ohrringe. Das Gesicht ist nicht zu erkennen, weil es oberhalb des Covers ist. Also es ist quasi so ein Ausschnitt unterhalb des Gesichts, der so einen Teil des Oberkörpers dieser Frau zeigt. Das ist eigentlich alles, was auf dem Bild zu erkennen ist. Es ist auch weiter unterhalb des Körpers. Des Oberkörpers ist so eine halbliegende Position, in der sich die Frau befindet. Ein wenig darunter erkennt man noch so, ich würde mal sagen, eine Tapete oder einen Spitzenschal, irgendwie so, ja, so ein, ich würde sagen, es ist so ein bisschen Spitze, was dort als Verblendung sozusagen noch darunter gelegt ist. Das Kleid ist dunkelgrün, hat auch einen Spitzenausschnitt und es hat schwarze Tupfen auf dem dunkelgrün. Es sind Puffärmel an dem Kleid und darunter trägt die Frau offenbar also eine weiße, aber ebenfalls ausgeschnittene Bluse. Ja, mehr kann man nicht erkennen. Es könnte also aus jeglicher... Ja, es scheint also, sag ich mal, kein neuzeitliches Kleid zu sein, sagen wir mal so.
Ist es eher ein Foto oder ist es eine Zeichnung? Oder?
Ein Foto. Ein Foto,
okay.
Also es könnte jetzt entweder so ein Regency-Ding sein oder aber ich, also Tupfen, schwarze Tupfen auf grünem Untergrund und Blüschen unterm Kleid mit Perlenohrring, es könnte auch irgendwie 50s oder
ja,
sowas sein.
Ja, das wäre jetzt spontan auch meine, so Polka-Dots in vielleicht ein bisschen feiner, weil Puffärmel ist jetzt dann auch wieder eher nicht so 50s, würde ich denken, aber ja, okay.
Oder aber eher sogar noch, was weiß ich, 30er, 40er Jahre.
Mhm. Ja, stimmt, das könnte sogar fast noch... Mhm. Es ist natürlich die Frage, ja, wie groß sind die Punkte? Aber gut, soweit müssen wir jetzt nicht.
Wie groß sind die
Punkte? Ja, miss doch mal ab, Mensch. Und dann extrapoliere mal, wie groß sie wirklich. Nein, egal. ja, ist so, okay. Also das ist das gesamte Cover sozusagen.
Ja, also es besteht tatsächlich nur aus dem Bild der Frau in einer halbliegenden Position, die so nach aufwärts schaut. Man erkennt aber nicht mehr als die untere, das die Kinnlinie und noch das Ohr. Also vom Gesicht selbst ist nichts zu sehen.
Okay. Und dann steht wahrscheinlich mit irgendeiner interessanten Schrift der Titel drauf und der
Richtig.
Autorenname.
Genau.
Okay, und beides nennst du
in
uns
weiß.
Jetzt nicht. In weiß. Okay, gut. Also kein Plan bisher.
Nee.
Dann lies uns doch mal bitte den Klappentext vor.
Okay, das wird dann euch dann schon viel
Also
mehr
du darfst im Zweifelsfall rausbiepen, wenn da zu eindeutige Sachen sind. Also wenn zum Beispiel der Autorenname genannt wird oder ja.
Der Autorenname wird nicht genannt in dem Buch. Ich lese einfach mal vor. Der Marquess von, also es geht los. Der Marquess von Stoneville, Oliver Sharp, wird von einem tragischen Ereignis aus seiner Vergangenheit verfolgt. Er gibt sich die Schuld am Tod seiner Eltern. Sein haltloser Lebensstil sorgt in der vornehmen Gesellschaft für Skandale, bis seine Großmutter ihn eines Tages vor die Wahl stellt. Entweder Oliver sucht sich eine Frau und heiratet sie, oder er verliert sein Erbe. Kurz darauf begegnet Oliver der Amerikanerin Maria und hackt mit ihr einen Plan aus. Maria soll sich als seine Verlobte ausgeben. Doch Oliver hätte niemals vermutet, dass er sich in die hübsche Maria tatsächlich verlieben könnte.
Okay.
Also ich einerseits natürlich der Marquess und so weiter, das schreit schon wieder Regency, aber irgendwie doch nicht. Also
wie der
Klappentext, es wirkt moderner, aber jetzt so richtig modern eben auch noch nicht. Und dass die Oma irgendwie mit Enterbung droht, das spricht, ja, ich weiß auch nicht.
Es ist
glaube ich, frühes 20. Jahrhundert.
Soll ich was
ja,
sagen?
Oder
du darfst uns helfen, ja.
Und du kannst auch, wenn du meinst, du könntest auch von der Geschichte dann noch ein bisschen was erzählen oder du könntest einfach erzählen, was dir an dieser Geschichte so gefällt
oder eine prägnante Szene vorlesen oder falls dir irgendwie oder auch nur irgendwie Spaß aus die ersten 5 Zeilen oder was auch immer.
Na, ich habe schon geguckt, ob ich den Anfang, also das ist, es ist natürlich, der Anfang ist immer, oder sagen wir mal gerade hier, warte mal, was haben wir denn hier? Irgendwie haben wir jetzt Vorwort. Das Vorwort lese ich nicht vor.
Nee, ich glaube auch.
Oder doch, warte mal, das könnte ich vorlesen.
Okay.
Und, aber nicht alles. Ich beginne jetzt mit dem Wort. Mit dem direkt, also.
Ja.
Oliver Sharp, dem 16-jährigen Erben des Marquess von Stoneville, schlug das Herz bis zum Hals, als er die Stallungen von Halstead Hall verließ. Seine Mutter war so zornig davongeritten, wie er sie selten erlebt hatte. Meistens zeigte sie sich nur traurig und bekümmert. Es sei denn, etwas wirklich Ungeheuerliches brachte sie aus der Fassung. Eine überaus schändliche Tat ihres Sohnes beispielsweise. Er verging vor Scham. So weit, so gut.
Nun gut, jetzt könnte es in den höheren Kreisen natürlich trotzdem auch in der modernen Zeit noch das diese, aber das klingt schon eher, wie du sagtest, so wie Anfang so des Regency. 20.
Ja, nee, meinst ich glaube, es ist früh, ja, ich glaube, es ist dann doch eher Regency.
Aber die Punkte. Ich meine, gut, vor allen Dingen eine Amerikanerin im Regency.
Wieso nicht? Also ich meine, natürlich.
Ah. Also. Ja, stimmt. Immerhin ist ja.
War da der Unabhängigkeitskrieg schon? Gab es Amerika in dem Sinne schon? War es da das nicht erst Kolonie? Das ist jetzt so. Also entweder ist schlecht recherchiert der Roman.
Wenn es ich werde gleich auflösen.
Wir reden uns wirklich um Kopf und Kragen.
Erlöse uns von dem Übel.
Ja. Okay, auf das Buch bin ich gekommen durch die Mitgliedschaft in der Lesergruppe meiner lieben Kollegin Glennon Miller, die sagt euch bestimmt auch was. Mhm. Und da hat sie, glaube ich, dieses Buch mal empfohlen und gesagt, also hier ist ein geiler Regency-Roman, nur um das mal so aufzuklären.
Okay.
Das ist eine tolle Buchreihe und daraufhin habe ich mir das Buch gekauft und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Es ist eine fünfteilige Reihe. Aha. Und ich habe jetzt die letzten zwei, die höre ich mir gerade als Hörbuch an und das ist noch genialer. Das ist eine so geniale Hörbuchsprecherin, die ist einfach spitze. Also ich habe selten so ein gutes Hörbuch gehört, muss ich sagen. Und die Autorin selber, also das Buch hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr wollt, löse ich jetzt auf.
Löse auf. Ja.
Also das Buch heißt Lord Stonevilles Geheimnis und stammt aus der Buchreihe Hellions Teil 1. Also Hellions ist die Buchreihe. Also die stammen alle, das hat was mit Hölle zu tun. Mhm. Und das ist das erste Buch aus der Reihe von Sabrina Jeffries. So heißt die Autorin. Die Autorin ist Amerikanerin, begeisterte Jane Austen-Leserin und besitzt einen Doktortitel in englischer Literatur. Und sie schreibt wirklich gut, muss ich sagen. Es kommt auch ein paar, wie man so schön sagt, steamy Szenen drin vor. Im modernen Regency-Roman wird es ja auch immer mal ein bisschen heiß. Und das beschreibt sie wirklich super passend zur Zeit, in der das Buch spielt und einfach wirklich sehr gut, die Handlung auch sehr spannend. Und das hier ist, wie gesagt, der erste Teil. Es handelt sich um fünf Geschwister dieser Familie, die von der Großmutter gezwungen werden, die Ehe einzugehen, um nicht enterbt zu werden. Und damit will die Großmutter einfach die Familie zusammenhalten und dafür sorgen, dass eben auch das alte Anwesen Halstead Hall wieder zum neuen Leben erweckt wird und dass die Tat, dieser Tod der Eltern, dieser fünf Geschwister, endgültig aufgeklärt wird. Und das zieht sich durch alle fünf Bücher durch. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr humorvoll und sprachlich auch wirklich gut übersetzt, was man ja heutzutage auch nicht jedes Mal hat.
Allerdings nicht, ja, das stimmt.
Ja. Zu eurer Aufklärung, das spielt 1825, also 19... Also das ist also quasi noch gerade so Regency, geht wohl noch für Regency durch.
Okay, ich hätte jetzt tatsächlich das wirklich dann viel früher als Regency nur gesehen, aber wenn das jetzt noch da reinpasst, dann ist natürlich klar, dass da die Amis auch schon mit am Start sein können und dass das durchaus auch ein zusätzliches Problem noch birgt, wenn ich mir jetzt so überlege, wie es dann dem einen britischen König ging, der ja letztendlich, gut, das war später, aber der ja dann letztendlich abgedankt hat wegen der Amerikanerin, ja.
Aber nur weil
die geschieden war. Genau, das war ja dann 1932 oder in 30 Jahren.
Richtig.
Ja, also so, das fiel mir jetzt gerade ein, weil ich gerade Teil 4 von 5 auf meinem Hörbuch höre, auf meinem, ja, als Hörbuch höre und damit bald durch bin, dachte ich, vielleicht ist es auch der Tipp für den ein oder andere Leserin, die gerne Regency-Romane mit ein wenig, einem Hauch Erotik hören oder lesen, kann ich das durchaus empfehlen, weil es eben auch wirklich gut übersetzt ist. Das ist ja, hat man ja leider nur allzu selten.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, und alternativ kann man es ja auch im Original lesen, wenn man kann.
Das ist auch immer eine Möglichkeit, auf jeden Fall.
Sehr gut. Also ich habe Lord Stonewills Geheimnis, habe ich gesichert, steht auch in den Shownotes. Und cool. Ja, dann kann da ja jeder mal reinlesen oder hören, wenn er möchte. Mein Gott, Greta, wir haben die Stunde wieder mal locker gerissen.
Also ich meine, auch wenn ich es schaffe, jetzt tatsächlich da Sachen rauszuschneiden, damit unsere lieben HörerInnen jetzt nicht permanent mein Gestöhne hören müssen. Ich hoffe, ich krieg's hin, aber selbst dann sind wir noch locker über einer Stunde. Und in diesem Sinne gibt's jetzt erstmal Mats ab. Ja, es hat mir ebenfalls viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Nach so langer Zeit, wo wir uns ja weder gesehen noch gehört haben.
Ja, ich danke euch sehr. Es war wirklich schön bei euch und das hat mir riesen Spaß gemacht. Mein erstes Podcast-Interview und ich bin voll begeistert. Vielen Dank.
Sehr schön. Es war uns wirklich ein Fest. Also ich habe, glaube ich, wieder eine Menge gelernt. Aber ich hoffe auch, dass ich die ersten Erkenntnisse, die ich bei deinem, ich glaube, ich war bei deinem allerersten Webinar, war ich dabei, schon als Testkandidatin. Und ich hoffe, dass ich da, was ich da gelernt habe, auch schon ein bisschen umsetzen konnte.
Auf jeden Fall. So klang für mich auf jeden Fall gut.
Dann macht's gut.
Tschüss. Ihr auch. Ich danke euch ganz herzlich. Danke.
Ciao.
Ciao.